Wunderbar. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, dass ich mal wieder ein Thema halten kann. Ich bin seltener dran und freue mich jetzt, dass ich die Ferien nutzen darf, um auch wieder mal vorne zu stehen und ein Thema zu machen in der Jugend. Ich glaube, jeder von uns, der steht auf epische Momente. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum so Animes so durch die Decke gehen. Epische Momente, das bewegt uns. Und wenn es mal ein richtig guter Film ist, dann kommt es darin vor. Ich habe aufgehört zu fragen, wer hier welche Filme gesehen hat, weil ich merke irgendwie, dass ich dann alt bin, weil keiner das gesehen hat. Aber den letzten, den ich geschaut habe, das war Königreich der Himmel. Ein Megafilm. Es geht um das Land Israel zu der Zeit, als es noch zwischen den Muslimen und den Christen oder ich sag mal eher zwischen den Kreuzrittern aufgeteilt ist. Und die sich irgendwie miteinander arrangieren müssen. Jerusalem, die Hauptstadt, wird regiert von einem Ritter sozusagen, von dem König, der Kreuzritter. Und dieser König ist eigentlich ein ziemlich weiser Mann. Aber er ist krank, er hat Lepra. Und so sieht man in dem ganzen Film nur, er ist eingemummt. Er trägt eine geschmiedete silberne Maske, damit man ihn nicht mehr sieht. Und er verbringt die Zeit eigentlich in seinem Zimmer und ist darum bemüht, mit aller Kraft Frieden zu halten. In seinem Reich. Er sagt, hey, er will ein Reich schaffen, in dem wirklich alle gemeinsam leben können. Aber da er da natürlich relativ zurückgezogen ist, kommt es dazu, dass einer seiner Fürsten darauf keine Lust hat. Er sagt, hey, wir müssen die Herrscher sein, wir müssen die anderen auslöschen. Und so veranstaltet einer seiner Fürsten ein Massaker in einem muslimischen Dorf. Daraufhin sammelt sich natürlich eine riesige Armee der Muslime und sie kommen zu dieser Burg dieses Fürsten, um alles in Schutt und Asche zu legen. Und so ist man als Zuschauer gespannt, was passiert. Man ist gar nicht um diesen Fürsten besorgt, sondern eigentlich ist man um den Frieden besorgt. Und dann in dieser Szene, der Sand flimmert und dann taucht was auf. Aus dieser flimmernden Luft sieht man auf einmal ein übermächtiges Heer kommen und vorne reitet eben dieser König. Er ist wieder vermummt, er trägt diese silberne Maske, ein riesiger Schweif hinter ihm auf seinem weißen Pferd. Und aufgerichtete Symbole seines Reiches überragen alles. Und der Führer des feindlichen Heeres sagt nur diesen Einsatz, sagt, Jerusalem ist zu uns gekommen. Und so schreitet dieser König dort ein und er selber vollzieht das Urteil an diesem Fürsten, um den Frieden zu wahren. Das ist ein richtiger Gänsehautmoment in diesem Film. Und ganz ähnlich geht es mir, wenn ich mir den heutigen Text anschaue. Es geht um das Auftreten des Königs, der mit Macht kommt und ein Gericht vollstreckt. Und so will ich den Text für heute lesen. Der steht in Matthäus 25, ab Vers 31. Ich lese ihn bis Vers 36 und dann noch etwas in gekürzter Form bis Vers 42, damit wir den Zusammenhang verstehen. Matthäus 25, ab Vers 31, das Weltgericht. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden die Schafe und links die Ziegen stehen. Und dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Der König wird antworten, was ihr getan habt, einem von diesem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nicht zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen, ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich möchte noch beten und dann starten wir. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns die Herzen, die Ohren auftust für dein Wort. Rede du zu uns. Amen. Ja, ein meines, finde ich, epischer Text, was da ansteht. Und ich will in drei Punkten durch diesen Text gehen. Und der erste Punkt ist relativ einfach, der nennt sich einfach Fakten des Textes, ganz nüchtern. Es gibt Dinge, die sind einfach da und die sind Fakt, da gibt es keinen Erklärungsbedarf. Und so ist der Einstieg in Vers 31, da steht, wenn der Menschensohn wiederkommt. Unser Text sagt nicht so, falls Jesus wiederkommt, vielleicht kommt Jesus wieder, und also eventuell, sondern er sagt, hey, wenn der Menschensohn wiederkommt. Vor kurzem habe ich meinen Kids was aus der Bibel vorgelesen. Wir lesen gerade das Neue Testament und dann ging es um eine Geschichte mit Jesus und den Jüngern. Und dann sagt Miri so, hey, ich wünsche mir, dass Jesus wiederkommt. Das ist voll gut, was der da gemacht hat. Ich will, dass Jesus wiederkommt. Und wie gut ist es, dass ich hier sagen kann, hey, er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Ganz sicher. Unser ganzer Abschnitt, schon ab Kapitel 24, wir werden uns heute viel in Matthäus bewegen, schon ab Kapitel 24 kommt eine Aneinanderreihung von Gleichnissen und Aussichten auf die Wiederkunft von Jesus. Und bei jeder dieser Aneinanderreihungen liegt der Schwerpunkt woanders. Dies ist das letzte Gleichnis zum Himmelreich und es setzt den Fokus auf das abschließende Gericht. Aber Fakt aus dem Text ist, er kommt wieder. Und das Beste ist auch, es wird auch beschrieben, wie er wiederkommt. Und dazu greifen wir ein bisschen vor auf Matthäus 24, Vers 30. Da steht, und dann werden sie, also alle Menschen, den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken herkommen sehen. Dann wird er die Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und da sind wir bei unserem Vers 31. Beim zweiten Teil, da steht dann, wenn er kommt, dann setzt er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit. Er sagt, Jesus kommt, das ist sicher, und es wird der Thron der Herrlichkeit aufgerichtet, und er schickt seine Engel los wie Erntehelfer über die Welt, um alle einzuholen. Eine Stelle in dieser Gleichnisreihe beschreibt das Himmelreich wie ein Fischernetz. Er sagt, am Ende schicke ich meine Engel los und es ist wie ein Schleppnetz, das über die Erde gezogen wird. Und egal, wo du hingehst, egal, wo du hinschaust, das Netz. Und es wird hochgeholt und alles und jeder kommt zum Vorschein. Und so bringen die Engel alle Menschen der Erde vor seinen Thron und es beginnt eine Trennung. Das ist ein großartiger Moment, wenn ich mir das vorstelle. Und ich freue mich, dass ich nicht im Unklaren bin, dass ich meiner Tochter sagen kann, dein Wunsch geht in Erfüllung. Jesus kommt wieder. Nicht so, wie er kam, sondern so, wie es hier drin steht. Er sagt, hey, die Erde wird beben und der Himmel wird zerreißen. Und meine Engel werden über die ganze Erde gehen und ich sitze auf dem Thron der Herrlichkeit und ich halte Gericht. Es ist dem Mensch gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Es ist eine Reihenfolge, die für jeden Menschen gilt. Leben, Gericht, Leben, Gericht. In der Regel sterben die meisten. Für ein paar wird diese Wiederkunft der Endpunkt sein. Aber eins bleibt, das Gericht. Das sind so die Fakten am Anfang, die brauchen keine große Erklärungsnot. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der heißt Schafe und Böcke, Teilung in zwei Gruppen. Vers 32 und 33. Er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden die Schafe und links die Ziegen oder die Ziegenböcke stehen. Also nach diesem königlichen Einschreiten kommt die eigentliche Handlung des Ganzen. Er trennt die Menschen in zwei Gruppen. Laut diesem Gleichnis in Schafe und in Ziegen oder in Ziegenböcke. Das ist je nachdem. Schafe, das ist relativ einfach zuzuordnen für uns. Schafe stehen immer für die Menschen, die zu Jesus gehören. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Von Böcken oder von Ziegen ist schwieriger. Das haben wir seltener. Das gibt es oft im Alten Testament, wenn es eine Aneinanderreihung von Tieropfern gibt. Wer da im Tempel geopfert wurde, zu welcher Opferung welches Tier kommen musste und so. Eher bei so Aufzählungen. Es gibt Tiere, die können wir zuordnen, die kommen vor im Alten Testament und die sind dort ein Bild für etwas und dann erfüllt sich das. Und dann wird uns klar, ach so, okay, dafür stammt es. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich das Lamm, das geschlachtet wird, das Passahlamm. Es deutet durch seinen Tod die Rettung anderer an. Das Passahlamm wurde geschlachtet in Ägypten zuerst und durch sein Blut, das an die Tür geschmiert wurde, werden die gerettet, die in diesem Haus sind. Und es erfüllt sich im Neuen Testament, als Johannes dann sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Schuld der Welt auf sich nimmt, als er Jesus zum ersten Mal sieht. Also wir sehen, es gibt eine Bedeutung manchmal im Alten Testament und wir sehen im Neuen eine Erfüllung. Wir können es darauf deuten. Und so auch hier in diesem Text, die Schafe sind biblisch leicht zuzuordnen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also die Schafe, die ihm nachfolgen, steht in Johannes 10, ganz klassisch Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, es geht um den Schafhirten, meine Schafe hören meine Stimme, Johannes 10, 27, also bildlich die, die Jesus nachfolgen. Ein bisschen schwieriger ist es bei diesen Böcken, bei diesen Ziegenböcken, sage ich mal so. Und da gibt es eine Situation, eine Sache, die im Alten Testament eine ganz besondere Stellung hat. Und die ist mir dazu eingefallen. Ich habe es nachgeschlagen und ein Ritual oder ein Verfahren, das von Gott vorgegeben war, dass der Priester in regelmäßigen Abständen einen dieser Böcke nehmen musste und auf diesen Bock musste sinnbildlich die Schuld des Volkes gelegt werden. Und dann gab es einen Unterschied, während die meisten Tiere im Tempel geopfert wurden und sterben mussten, musste dieser Bock nicht sterben. Auf ihm wurde Sünde gelegt und dann wurde dieser Bock in die Wüste gejagt. Die Schuld musste auf ihm liegen bleiben, bildlich. Das lesen wir in 3. Mose 16, wie das Ganze abläuft. In 3. Mose 16 geht es darum, und wir kennen den alle, das ist der Sündenbock. Das verwenden wir heute immer noch. Der Sündenbock ist der, auf dem die Sünde liegt. Und er wird davon gejagt, sinnbildlich hier im Alten Testament, wird er in die Wüste geschickt, wo er vor sich her schmachten muss, wo er von der Sonne verbrannt wird, wo er ausdörrt und nach Wasser lechzt, das er nicht finden kann. Und da irrt er dann umher. Die Leute sehen ihn nicht mehr, für die ist er einfach, der wurde in die Wüste geschickt und dort verschmachtet er elendig. Die Schuld liegt auf ihm. Das ist das Bild dieses Ziegenbocks, das hier so eindrücklich ist. Jemand, auf dem was liegt. Und der wird weggeschickt. Der Fazit aus Punkt 2 ist, die Teilung erfolgt in diese zwei Gruppen. In diese zwei Gruppen. Und bevor ich zum dritten Punkt gehe, will ich sagen, hier am Ende der Weltzeit, da wird klar gesagt, hey, es gibt nur zwei. Es gibt nicht eine Gruppe. Also das Gerede von Allversöhnung, wir alle laufen auf diesen Berg auf verschiedenen Wegen und oben treffen wir uns alle und dann sind dann alle gemeinsam und jeder hat halt einen anderen Weg genommen. Dieser Text sagt, nein, es gibt nur zwei Gruppen. Es gibt nicht diese eine Gruppe, alle Menschen kommen dorthin. Es gibt nicht das Gerede vom lieben Gott, der doch nicht die Menschen verdammen wird. Sagt doch, es gibt zwei Gruppen, nicht eine. Du bist nicht nachher irgendwo dabei bei dieser Gruppe, die definiert wird als Menschen und dann gehen die alle mit einem Strom irgendwo hin, sondern es findet eine Trennung statt. Es gibt auch nicht drei, vier oder mehr Gruppen. Auch diese Seite gibt es nicht. Eine Einteilung in sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, die wird nicht stattfinden. Du bist vielleicht dann irgendwo in der Mitte, denkst du, aber diese Gruppe gibt es nicht. Du sagst, dein Leben ist okay. Oder jeder wird nach dem gerichtet, was er geglaubt hat. Ein Gericht für die Hindus, eins für die Moslems, eins für die Gnostiker und für die Atheisten und für die Christen. Sagt, das gibt es nicht. Es gibt nicht drei, vier oder fünf Gruppen. Es gibt zwei. Und es gibt auch keine Gruppe 1,5, was viele Leute denken. Die denken, es gibt die Option vor Gott, ich stehe so irgendwo dazwischen. Ich bin neutral, ich bin die Schweiz. Die Option gibt es nicht. Dass Leute sagen, ja, ich glaube nicht so richtig, Bibellesen ist nicht meins und beten, aber ich glaube schon, dass es irgendwo einen Gott gibt und das Wichtigste ist, ich habe auch gar nichts gegen den. Ich habe auch nichts gegen Christen und gegen Kirche, das ist alles okay, das geht voll klar. Ich habe nichts gegen Gott. Ich stehe in der Mitte. Die Gruppe gibt es nicht. Es gibt zwei Gruppen. Klare Worte der Bibel. Und jetzt kommt eigentlich dieser wichtigste Punkt. Jetzt kommt die Trennung und eine Gruppe geht in die Herrlichkeit Gottes und die andere geht in die Verdammnis, sie fährt in die Hölle. Und jetzt dieser Punkt 3, warum komme ich in den Himmel oder warum komme ich in die Hölle? Ab Vers 34 steht, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, gabt ihr mir Kleidung. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, was würdest du sagen, wodurch kommst du in den Himmel? Gute Werke, oder? Steht da doch. Gute Werke. Aber wer hier ist und die Bibel kennt, der wird sagen, hey, steht es nicht irgendwie im Gegensatz zu so vielen anderen Stellen der Bibel? Wie passt das alles zusammen? Römer 3, Vers 28, führe nur zweimal als Beispiel auf. So halten wir es nun dafür, dass Menschen gerecht werden ohne das Gesetz. Ohne Gesetzeswerke, allein durch Glauben. Oder Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und es wird sogar noch ein bisschen schwieriger. Jetzt schauen wir uns noch eine Stelle an. Darüber haben wir vor kurzem eine Predigt gehört und wir sind auch wieder in Matthäus 7, eine ganz bekannte Stelle ab Vers 21, da sagt Jesus selbst, er sagt auch über diesen letzten Tag, über das Gericht, wenn Menschen vor ihm erscheinen, er sagt, hey, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also erst wird gesagt, man muss nicht nur tun, man muss nicht nur sagen, Herr, Herr, sondern das auch tun. Dann kommen die Leute und die haben echt große Taten, echt krasse Sachen vorzuweisen. Und dann werden sie verdammt. Mann, wie bringe ich das unter einen Hut? Gib Armen zu essen, hilf Hilflosen, spende Geld an Bedürftige. Dafür kommst du doch in den Himmel, oder? Steht doch im Text. Und doch lesen wir dann ein paar Kapitel vorher diese Aussage, die ich gerade vorgelesen habe. Die müssten dann doch aufschreien, diese Leute. Die müssen sagen, hey, wir haben nicht nur ein bisschen gespendet. Wir haben fein Wunder vollbracht. Wir haben fein nicht nur Kranke besucht, wir haben die geheilt. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben geweissagt. Und wir gehen verloren. Wir stehen auf der Seite der Sündenböcke. Wie passt das zusammen? Und ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich finde diesen Text richtig, richtig, richtig schwierig. Und ich habe mir so oft in der Vorbereitung überlegt, einfach einen anderen zu machen. Einfach alles über den Haufen zu werfen. Und ich finde einen einfacheren, keine Sorge. Und ich war vor kurzem in einer, fand ich schon, einer heftigen Diskussion, wo mir einer gesagt hat, hey, ich bin der Meinung, wir sind nicht allein durch Gnade gerettet, sondern wir müssen es tun. Und diese Stelle hier bezeugt es. Er sagt, du musst tun, sonst wirst du nicht gerettet. Und ich fand es, boah, das ist voll schwierig. Ich sag, also, boah, da dreht, also irgendwie krampft es mich da, aber die Stelle ist echt schwierig und die steht halt da. Und ich musste mich echt lange damit beschäftigen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe da viel Zeit rein investiert und ich will dir sagen, wie ich den Text verstehe. Ich will mit euch da durchgehen und mir das anschauen. Und wichtig ist, vor Vers 35, da kommt Vers 34 und wir dürfen nicht auf diesen Vers 35 fokussiert draufgehen ohne davor zu gucken, was gesagt wird. Da steht nämlich in Vers 34, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit Gründung der Welt auf euch wartet. Der König sagt zu den Schafen, kommt her. Punkt oder Ausrufezeichen ist bei mir im Text drin. Kommt her ins Reich, in meine Herrlichkeit. Er spricht eine Einladung aus. Und warum? Sagt, euch hat mein Vater gesegnet. Das sind 5 Wörter, ein Satz. Euch hat mein Vater gesegnet. Und diesen Satz überlesen wir so schnell und greifen auf diesen Vers 35. Aber erklär zuerst diesen Satz. Was bedeutet es? Gott hat euch, die ihr hier zu Rechten steht, gesegnet. Und weil wir diesen Begriff so oft hören und so oft verwenden, glaube ich, machen wir uns darüber nicht viele Gedanken. Segne Vater diese Speise, segne den Tag, danke für das Wetter, segne auch morgen das Wetter. Aber ich wette, wenn ich jetzt hier durchgehen würde und Leute fragen würde, definier mal ganz klar Segen. Käme vielleicht der ein oder andere schon ein bisschen in Erklärungsnot. Was ist Segen? Wir werfen mit dem Begriff um uns, wir lesen ihn voll auf, wir überlesen ihn. Aber was bedeutet der? Wenn wir das googeln, dann steht da, Segen bedeutet ein Einverständnis, eine Einwilligung oder eine Zustimmung. Also irgendjemand oder irgendwas zustimmen und ihn zu unterstützen. Aber wenn wir noch weitergehen, wenn wir uns genau dieses Wort anschauen, das hier in diesem Text steht, euch hat mein Vater gesegnet und wir nehmen, ich bin nicht so der Fan, wenn man so griechische und lateinische Worte und so nimmt, aber hier musste ich einfach mal nach dem Begriff schauen, was bedeutet dieses Wort? Dann steht da, die Wortbedeutung in der Bibel, wenn Gott einen Menschen segnet, es bezeichnet einen, an dem Gott gehandelt hat. Die, und jetzt kommt dieses Wort, ich spreche es falsch aus, aber ist egal, Eulogia Gottes, also der Segen, die Segnung Gottes, ist sein Handeln oder Eingreifen in das Leben eines Menschen, um ihn in die ersehnte Gemeinschaft mit sich zu bringen. Das steht drin. Er sagt, euch hat mein Vater gesegnet. Er sagt, in euer Leben hat mein Vater eingegriffen und hat euch in die Gemeinschaft mit sich gebracht. Wo ist es ganz klar? Es gibt einen Vers, der das so gut sagt, in Epheser 1, Vers 3. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier haben wir wieder alle drin. Jesus, der sagt, sein Vater. Und dann, der uns durch ihn, Jesus, mit den ganzen geistlichen Segnungen des Himmels beschenkt hat. Er sagt, der Segen für euch ist niemand Geringeres als eine Person, und zwar Jesus Christus. Durch Jesus hat Gott die Gläubigen gesegnet und ihnen dadurch den ganzen geistlichen Segen geschenkt, dadurch die Gläubigen in die Gemeinschaft mit sich selbst geführt. Und das ist die Aussage, die in Vers 34 getroffen wird. Er sagt, kommt her, warum? Weil Gott euch in die Gemeinschaft mit sich geführt hat, durch Jesus. Und dann kommt Vers 35 mit diesen Aussagen, die sich ganz klar eins zu eins auf das Tun von den Menschen also bezieht. Da ist nichts rumzudeuten. Ihr habt mich besucht, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mir geholfen und so weiter. Warum sagt Jesus das so? Warum steht es so in der Bibel? Das ist doch echt mega verwirrend. Ich finde es schon verwirrend, wenn man es liest, so ja, soll man dann tun, also tu halt, tu Gutes, könnte man schnell drauf kommen. Ich habe mich gefragt, warum steht es hier so? Warum sagt Jesus das in diesen Worten? In der Wissenschaft gibt es ein Verfahren, das nennt sich Operationalisierung. Das ist ein schwieriges Wort, aber eigentlich beschreibt es was, gar nicht so Schwieriges, wo wir eigentlich ganz oft machen. Das heißt, man macht einen theoretischen Begriff oder eine Hypothese durch Angaben beobachtbar und messbar. Also man macht etwas, das da ist oder da sein sollte, aber man kann es nicht sehen, man macht es sichtbar. Klassisches Beispiel, wo jeder von euch kennt, 7-Tage-Inzidenz war Corona. Eine Zahl, aber diese Zahl, die ist an sich nicht gefährlich. Die ist an sich auch nicht das Virus. Die Zahl tut nichts. Aber die Zahl zeigt, ob was da ist oder ob was nicht da ist. Sie ist dieser Operant in diesem Ganzen. Sie macht etwas sichtbar, was sonst vor unseren Augen verborgen ist. Und die Bibel macht genau das Gleiche. Matthäus 12, wir bewegen uns wieder in Matthäus, dass wir sehen, wenn du alleine nur Matthäus lesen würdest, dann hättest du alle Sachen da, um diesen Endteil zu verstehen. Ich greife fast nur für die Erklärung auf Matthäus zu. Oder so viel, wie es geht. Wenn wir das durchlesen würden, dann hättest du in Kapitel 12 ab Vers 33 gelesen, denn an der Frucht erkennt man den Baum, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Denn nach seinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Stell dir vor, ich schenke dir einen Baum und ich sage dir, es ist ein Apfelbaum. Dann kannst du mir glauben oder du kannst mir nicht glauben, deine Sache. Dann pflanzt du den ein und irgendwann kommt der Tag, da hängt die erste Frucht an diesem Baum. Und dann hängt ein Apfel dran. Und dann sagst du, Stefan hatte recht. Es ist ein Apfel. Es ist ein Apfelbaum. Du hast recht. Jetzt ist die Frage, war der Baum erst ein Apfelbaum, als der erste Apfel kam? Natürlich nicht. Er war es davor schon, aber du konntest es nicht erkennen. Ein Mensch wird nicht gut vor Gott, indem er gute Taten tut, sondern ein guter Mensch tut gute Taten. Das ist das, was dieser Vers in Matthäus 12 aussagt. Ein Mensch wird nicht gut, indem er gute Taten tut, sondern aus dem guten Schatz des Herzens kommt Gutes hervor. Und normalerweise ist ein Mensch dazu nicht in der Lage. Das sagt uns die Bibel im Alten und im Neuen Testament, in Psalmen und in Römer, sagt er, keiner tut Gutes, auch nicht einer, von sich aus. Römer 3, Vers 20, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Einer sagte mal einen guten Satz, er sagte, im letzten Gericht vor Gott, da wird es nur um Taten gehen. Und es stimmt. Max hat es gesagt, war gut. Im letzten Gericht geht es nur um Taten. In jedem gerechten Gericht geht es um Taten. Nicht um Gefühle, auch nicht um Nachsicht, auch nicht um Gnade. Dann wäre es kein gerechtes Gericht. Aber an diesem Tag wird es ein gerechtes Gericht geben. Es wird Menschen, die dachten, ihre Taten reichen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, werden sie fragen und dann werden sie verdammt. Ich kenne euch nicht. Dein Herz ist böse. Die Menschen in unserem Text, in diesem Weltgericht, die gerettet werden, die berufen sich selbst gar nicht auf ihre Taten. Sie sagen, wann haben wir das schon getan, Herr? Sie sprechen sich nicht selbst gerecht, sondern der Richter spricht sie gerecht. Diese Menschen sagen, hey, wann haben wir das getan? Der Richter spricht sie gerecht. Sagt, weil ihr durch Jesus gesegnet seid, weil er für euch getan hat, weil er bezahlt hat, deshalb seid ihr gesegnet. Euer Leben hat gezeigt, dass das eine Wirklichkeit in eurem Inneren ist und deshalb wirst du gerettet. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld ausgeliefert hat. Der selbst getan hat. Und er sagt, es geht um diese Taten. Und deshalb zählt nur die Tat vom Kreuz, wenn du gerettet wirst. Die Frage am Ende dieses Textes ist, hast du diese Segnung erlebt? Gott sagt, kommt her, euch hat, oder Jesus sagt, kommt her zu mir, euch hat der Vater gesegnet. Er sagt, euch wurde diese Tat angerechnet, dieses Lösegeld ist bezahlt, es ist ein gerechtes Gericht, es wurde bezahlt. Wenn du damit vor Gott als gerecht und gut dastehst, dann müssen deine Taten das auch sichtbar machen. Nicht damit du gerettet wirst, sondern weil du gerettet bist. Die Frage ist, hast du das wirklich verstanden? Ist es in deinem Leben wirklich angekommen? Und zeigen die Früchte deines Lebens, dass du ein Mensch bist mit einem guten Herz, aus dem das Gute hervorkommt. Ich fand den ganzen Text sehr herausfordernd und sehr schwierig. Und gestern in meiner stillen Zeit, als ich eine Andacht gelesen habe, da kam so ein kurzes Gedicht drin vor, das der Wilhelm Busch da drin schreibt. Er sagt, es ist der Glaub ein seltsam Ding. Erst scheint's für Kinder zu gering und dann zerglaubt ein Mann sich dran und stirbt, ehe er's fassen kann. Und ich dachte, der weiß, wovon er redet. Die Botschaft Gottes ist einerseits so einfach, dass wir sehen, das Evangelium, die Tat vom Kreuz, die ruft zu uns. Und dann haben wir manchmal Texte, wo er schreibt so, hey, dann zerglaubst du dich dran. Und doch ist uns geholfen, wenn wir uns in diese Texte hineinarbeiten, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir sie nicht einmal und zweimal und dreimal zur Seite legen, sondern uns hinsetzen und fragen, Herr, was willst du uns damit wirklich sagen? Und ich hoffe, dass uns das ausrichtet, zu wissen, unser Herr kommt und er kommt in Herrlichkeit. Und als er auf der Welt war, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er sagt, ich komme, mein erstes Kommen war reine Gnade. Es war reine Gnade, was Jesus hier getan hat. Aber er sagt, ich komme wieder und dann komme ich, um Gerechtigkeit zu üben. Bist du bereit für diesen Tag? Damit will ich das Thema beenden. Ich würde gerne mit euch zusammen noch beten. Wer möchte, der darf es gerne tun und ich mache den Abschluss. Danke, Herr, für die Hoffnung, dass du als Richter eines Tages wiederkehren wirst, um Gerechtigkeit hier auf der Welt aufzurichten. Noch mehr danken wir dir dafür, dass du schon gekommen bist, in Demut, nicht um zu richten, sondern um zu suchen und zu finden, um zu retten, was verloren ist. Dass du auch mich gefunden hast und viele hier, so bitten wir dich, dass du auch weiterhin Menschen rettest, dass wir froh und zuversichtlich auf diesen Tag blicken können, wenn du wieder erscheinst in Herrlichkeit. Amen.